Und das ist auch das Motto für die heutige Predigt. Ja, und bevor wir jetzt die Predigt hören werden zu diesem Thema Tochterziehung und was denn da dahinter steckt, wollen wir auch noch still werden zum Gebet. Ja, Herr, ich möchte danken, dass wir jetzt Advent haben, dass wir uns erinnern dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist. Ja, Herr, dass du Mensch geworden bist, um mit uns Verbindung zu haben, um uns nahe zu sein. Ja, Herr, so willst du uns jetzt auch nahe sein. Wir wollen von dir hören, wir wollen aus deinem Wort hören und wir wollen sehen und hören, was du uns heute zeigen willst, was du uns mitteilen willst, was du uns mitgeben willst in den Alltag, in den Advent, in unser Leben. Ja, danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Tochter Zion, freue dich sehr. Das Lied, das wir jetzt gesungen haben, ist die Musik von Georg Friedrich Händel, 1700 irgendwann, habe ich da gesehen. Und der Text ist dann später dazu gemacht worden, aber eigentlich basiert der Text auf einem viel, viel älteren Text, den der Prophet Zacharia, ja, ungefähr 500 Jahre bevor Christus in die Welt gekommen ist, also vor circa 2500 Jahren, bereits geschrieben hat. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das Lied haben wir wahrscheinlich schon oft gesungen, öfters, jedenfalls ich in meinem Leben im Advent, immer wieder haben wir das gesungen. Und wo ich dann diesen Predigttext bekommen habe für diesen ersten Adventssonntag, wo es einfach heißt, Tochter Zion aus Zacharia 9, Vers 9, da habe ich mir gedacht, Tochter Zion, was soll man da für eine Predigt halten? Was steckt da drin in diesem einfachen, kurzen Wort? Was bedeutet das eigentlich? Was heißt das für uns heute? Und so habe ich mir einige Gedanken gemacht, was kann man denn aus diesem kurzen Text für Predigt finden? Was kann man denn da entdecken? Aber wie es in der Bibel immer so ist, egal, und wenn es nur zwei Worte sind, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich hineingräbt, wenn man sucht, was Gott dadurch sagen will, dann kriegt man Antworten drauf, dann hört man was, dann entdeckt man was. Ja, und so ist es auch mir gegangen in der Vorbereitung mit diesem Text und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen mitnehmen kann in das, was ich entdeckt habe, was Gott mir gezeigt hat, dass er auch uns etwas zeigt. Ich fange jetzt nicht mit der Tochter an. Georg hat mich schon angesprochen, ob ich denn auch eine Tochter Zions bin. Ja, aber ich glaube, wie man den Text geschrieben hat, da hat man noch nicht so exakt auf das Gendern geachtet, wie es heute ist. Heute ist es ja ganz wichtig, wenn man Töchter sagt, fühlen sich die Söhne nicht angesprochen und umgedreht. Ja. Ich glaube, das war denen damals noch nicht so wichtig und ich habe mir auch ein paar Übersetzungen angesehen und das ist eine von Luther, ist zwar jetzt eine neuere Version von Luther, aber Luther hat das eben schon mit Tochter Zion übersetzt. Elberfelder heißt es auch, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Aber dann gibt es neuere Übersetzungen, Neues Leben Übersetzung zum Beispiel, da heißt schon, juble laut, du Volk von Zion. Okay, da ist schon das ganze Volk gemeint. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Also da gehöre ich dann vielleicht auch, zu Leuten gehöre ich vielleicht auch dazu. Oder Hoffnung für alle, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Das Wort Tochter war mir anfangs auch wichtig, wie ich den Text gesehen habe, aber wenn ich dann so verschiedene Übersetzungen genommen habe, ist es eigentlich mehr und mehr unwichtig geworden. Wichtig ist hingegen geworden, dass es um Menschen geht, die dort leben oder die sich davon angesprochen fühlen. Und so dürfen uns auch wir heute davon angesprochen fühlen. Ja, das nächste ist Zion. Was heißt Zion? Was bedeutet es? Auch da habe ich versucht, so ein bisschen herauszufinden. Natürlich kennt man den Begriff Zionismus, hat man vielleicht schon gehört. Aber wo sind die Wurzeln dieses Begriffes und was ist damit genau gemeint? Zion meint ursprünglich den Berg in Jerusalem, wo der Tempel gebaut worden ist, wo David seine Stadt, die Davidstadt gebaut hat, wo die Menschen dort gelebt haben, wo die Menschen Gott nahe waren. Der Tempel war sozusagen auch die Verbindung zu Gott. Und später hat man dann auch die Menschen, die dort leben, als Zionisten oder mit diesem Wort sozusagen in Verbindung gebracht. Jedenfalls ist dieser Ort gemeint, der in diesem Text von Sacharja, den er da im Blick gehabt hat, der in der Adventbotschaft die zentrale Rolle spielt, obwohl der Text hier ja eigentlich sich auf Ostern oder auf Palmsonntag bezieht. Ja? Da geht es um die Situation, wo ein König, ein Gerechter, als armer Mensch auf einem Esel und noch nicht mehr auf einem ausgewachsenen, sondern auf einem ganz jungen Esel reitet und in diese Stadt einzieht. Und dieses Zion, diesen Berg, diese Stadt hat der Prophet gesehen und diesen Berg hat er öfters gesehen in seinen Prophezeiungen. Und dieser Berg und dieser Bereich und diese Stadt hat damals und auch heute und auch in Zukunft eine ganz zentrale Rolle in der Weltgeschichte und auch in unserem Denken und in unserem Leben. Ich habe auch festgestellt, dass es da Diskussionen gibt, wo denn ganz genau dieses Zion war, ob das ein bisschen mehr links oder rechts ist von diesem Berg oder wie denn das damals ausgeschaut hat und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so relevant. Auf jeden Fall meint es den Hügel in Jerusalem. Und wir wissen ja auch, dass Jerusalem, so wie es heute ist, oftmals zerstört worden ist und wieder aufgebaut worden ist. Das heißt, auch heute sind Straßen in der Altstadt von Jerusalem vielleicht viele Meter höher, als wie es damals war, weil es eben zerstört worden ist und auf diesen Schutt einfach wieder draufgebaut worden ist. Also das verändert sich. Aber trotzdem ist es dieser zentrale Punkt, den der Prophet hier sieht. Diesen Begriff Zion hat man dann später auch noch verwendet und Zionismus, ich habe es schon erwähnt, als Synonym für die gesamte jüdische Bewegung, jüdische Nationalbewegung. Zion steht also einerseits für den Berg, sozusagen für den geografischen Berg, andererseits für ganz Jerusalem ist es verwendet worden, dann auch für das ganze Land Israel und vor allem für die Nation, die dort lebt und gelebt hat und jetzt auch wieder lebt. In Wikipedia habe ich dann noch gefunden zum Thema Tochter Zion, was das bedeutet oder bedeuten kann. Und die beziehen sich auf viele Verse in der Bibel, das wird ja sehr, sehr oft erwähnt, nicht nur hier beim Sacharja, sondern in Jesaja, in Jeremia, an vielen Stellen. Und da wird damit bezeichnet, dieser Ort, Jerusalem, zum einen als leidendes Kriegsopfer, als Witwe und als verlassene Mutter. So ist Jerusalem manchmal dagestanden. Leidend, verlassen. Aber es gibt auch Stellen, wiederum in Jeremia, einige Stellen in Jesaja, Ezechiel und so weiter, wo die Stadt als Abtrünnige bezeichnet worden ist, als Ehebrecherin, als Hure. Auch diese Situationen hat es in dieser Stadt gegeben. Und wiederum ein drittes Symbol, das auch Jeremia, Jesaja und andere beschreiben, ist die Braut Gottes, die Braut Jahwes, die Königin und die geachtete Mutter vieler Kinder. In allen drei Gattungen ist Zion sowohl immer in Relation zu Gott als auch in Relation zu den Menschen zu sehen. Und wenn man das Alte Testament liest, dann stellt man fest, dass es dieses Auf und Ab immer wieder gegeben hat. Sie haben den Tempel gebaut, dann sind sie abgefallen, haben ihn missbraucht, haben Götzenstatuen hingestellt, der Tempel ist vernichtet worden. Später haben sie wieder zurückkehren dürfen, haben ihn wieder aufgebaut und so ist das immer hin und her gegangen, bis in unsere Zeit, wo die Juden zwar zurückkehren durften nach Jerusalem und im Grunde auch diesen Bereich erobert haben, aber trotzdem dort derzeit keinen Tempel haben, sondern zwei Moscheen, die dort stehen. In einem Bibelkommentar habe ich gefunden, das von Gott auserwählte Volk wird häufig als die Tochter Zions bezeichnet. Also da bezeichnet man das ganze auserwählte Volk damit. Die Propheten benutzten diese Bezeichnung für Israel, sowohl bei der Vorstellung des Gerichts als Folge der Eigensinnigkeit des Volkes, als auch bei der Vorstellung des zukünftigen Segens. Gerade in diesen Prophezeiungen über die kommende Erhöhung wird Zion als der Sitz der königlichen Macht des Messias auf dieser Erde gesehen. Also auch diese unterschiedlichen Symbole, die dafür Zion steht. Zion zeigt den Segen auf der Erde an, es zeigt die Verbindung mit Israel an, die Verbindung von Israel und auch dem Segen mit den Nationen, auch mit uns heute. Es zeigt die Gnade an, aber auch das Gericht. Ja, und so habe ich mir mit diesem Begriff Tochter Zion einige Gedanken gemacht und dann habe ich eben für mich erkannt, dass es weniger um den Begriff Tochter geht, sondern es geht vielmehr um die Menschen, die damit in Verbindung stehen, die sich mit Gott in Verbindung sehen und die sich auch mit seinem Volk in Verbindung sehen. Einen Kommentar habe ich noch gefunden von einem gewissen Rolf Waldvogel, der hat gesagt, damit wird auch klarer, was mit Tochter Zion gemeint ist. Vereinfacht dargestellt, Zion war zuerst eine Burg aus vorisraelitischer Zeit auf dem Gebiet Jerusalems. Spätestens als König Salomo dort den Tempel bauen ließ, wurde der Ort zum wichtigsten Bezugspunkt des Volkes Israel. Und damit einher ging eine allegorische, also eine sinnbildliche Personifizierung. Tochter Zion steht als stillender Begriff für die Stadt in Gestalt einer Frau. Diese hat man zu bestimmten Zeiten wegen ihrer Gottverlassenheit auch negativ gesehen. Überwiegend aber als königliche Braut von Gott. Und diese Anrufung wurde dann im Neuen Testament auf den zu erwartenden Messias, der ja noch erwartet wird, auch von uns, umgemünzt oder auch verwendet. Es geht also nicht so sehr um diesen geografischen Ort, um den Berg. Es geht auch nicht unbedingt um die Stadt Jerusalem oder um den Tempel. Es geht um die Menschen. Um die Menschen, die dort gelebt haben, um die Menschen, die diese Botschaft auch hören. Und so glaube ich, dass die ganze Adventbotschaft, die ganze Weihnachtsbotschaft immer um die Menschen geht. Und somit geht es auch um dich und um mich. Als nächstes habe ich dann noch geschaut, ja, wer ist denn dieser Zachariah oder Zacharia? Weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht. Gibt es wahrscheinlich beide Versionen. Aber jedenfalls ist das ein Prophet, der, wie gesagt, ungefähr 500 Jahre vor Christus gelebt hat. Er war auch Priester, Prophet und Priester. Und er hat ungefähr ja, in dieser Zeit gelebt, wo das Volk der Juden aus der Gefangenschaft wieder zurückkehren durfte. Also in der Vergangenheit von Zacharia war die Zeit, wo der Tempel zuerst gebaut wurde, wo er zerstört wurde, wo das Volk in die Gefangenschaft geführt wurde nach Babylonien. Und jetzt durfte es wieder zurückkommen, kommt da zurück, sieht diese zerstörte Stadt und Gott zeigt Zacharia einige Bilder, die in näherer und fernerer Zukunft auf die Menschheit zukommen werden, die Zacharia auch selbst gar nicht erlebt hat. Und die Menschen, die damals mit ihm gelebt haben oder denen er das gesagt hat, haben das auch nicht erlebt, aber trotzdem haben sie gewusst, das sind Situationen, die einmal auf uns zukommen werden. Und so ist diese Situation auch zu sehen. Und diese Bilder, die Gott ihm da gezeigt hat in der Zukunft, die haben mich an ein Bild erinnert, das mir unlängst unser Sohn Daniel geschickt hat, von seinem Arbeitsplatz aus. Was hat dieses Bild mit unserem Text zu tun? Wer erkennt was auf diesem Bild?
Dachstein.
Dachstein, richtig. Da sehen wir den Dachstein hinten. Ja? Wer kennt den See? Na? Nein, nein, der ist viel näher beim Dachstein. Der ist unter den Wolken. Das ist der Fuschelsee. Aber mich hat das Bild einfach erinnert, weil man von dieser Position aus ein bisschen was in sozusagen in der Gegenwart oder unmittelbar unter sich sieht. Und man sieht einiges in der Zukunft und man sieht vieles dazwischen nicht. Es sind da auch noch andere Berge, ich kenne die auch nicht alle. Es sind auch da dahinter noch Berge, die ich aber von der Position jetzt gar nicht sehe. Und auch der Dachstein, ihr habt ihn erkannt, obwohl er jetzt nicht aus unserer Perspektive, sondern ein bisschen mehr aus Richtung Salzburg hier abgebildet ist, auch der verändert sozusagen sein Gesicht. Es ist der Dachstein. Aber ob ich ihn jetzt von links oder von rechts sehe oder von oben oder von unten, er kann immer ein bisschen anders aussehen und trotzdem ist es der Dachstein. Und so habe ich mir gedacht, so zeigt Gott dem Propheten einige Dinge, die in der Zukunft liegen, ohne dass er ihm genau sagt, wie viele Jahre denn da dazwischen liegen. Aber er zeigt ihm einige Situationen ganz klar, die er deutlich sieht, die er niederschreibt, die er aufschreibt für die Menschen damals, aber auch für uns. Und so hat er dem Propheten Dinge gezeigt, die, wie wir heute wissen, so wie wir es im Predigttext gelesen haben, die schon geschehen sind, die wir nachprüfen können, wo wir sehen, das ist genau so eingetroffen. Jesus ist nicht als weltlicher König, aber als geistlicher König in Jerusalem eingezogen, auf einem Esel, auf einem Füllen, auf einem jungen Esel. Wir können das heute nachprüfen. Und genauso gibt es einige Dinge, die Sacharja in der ferneren Zukunft gesehen hat, die heute noch nicht eingetroffen sind, aber wir dürfen wissen, dass die auch noch eintreffen werden und dass die noch auf uns sozusagen zukommen werden. Was da alles dazwischen liegt, das sieht er nicht. Es ist keine Chronologie, im Jahre sowieso wird das sein und zwei Jahre danach das, so ist es nicht geschrieben. Aber die Dinge, die entscheidend sind in der Zukunft, die, die wichtig sind, die hat Gott den Propheten immer wieder gezeigt, sie haben es aufgeschrieben, sie haben es damals den Menschen erzählt und ich denke mir, wie wird es den Menschen gegangen sein, wenn Sacharja damals erzählt hat, da wird es einmal einen König geben, der auf einem Esel reitet, nicht auf einem Pferd, auf einem Stolzen. Der wird arm sein. König ist doch nicht arm. Ja, also die diese Bilder vielleicht auch nicht verstanden haben, aber wenn man dann näher kommt oder wenn man es dann erlebt, wenn man es dann wirklich selber auch sieht und miterlebt, dann wird es einem auf einmal deutlich. Und so sind auch heute einige Bilder, die in Zukunft sind, noch so ein bisschen vom Nebel verdeckt. Je nach Position sieht man es vielleicht deutlicher, je nachdem, wie viel Nebel dazwischen ist. Aber doch werden es Situationen sein, die irgendwann einmal passieren werden. Egal, ob wir da noch leben oder nicht, das ist nicht die Frage. Es wird passieren. Eine Erklärung zu diesen Prophetien habe ich auch noch in der Schlachterbibel gefunden. Kurzer Auszug daraus, da heißt es, über die Prophezeiungen, die Sacharja bekommen hat. Und ich möchte euch wirklich empfehlen, das ganze Buch zu lesen. Es ist faszinierend, ja, was der alles gesehen hat. Ja. Vieles davon verstehen wir vielleicht nicht, aber manches verstehen wir und das ist faszinierend. Auch in den ersten Kapiteln schon. Aber im letzten Teil, und der beginnt eben mit diesem Kapitel 9, wo wir heute unseren Predigtext haben. Im letzten Teil gibt Sacharja zwei Offenbarungsbotschaften weiter, die die Friedensherrschaft des Messias zum Inhalt haben. In der ersten Botschaft, Kapitel 9 bis 11, wird die Ankündigung des Gerichts über die Feinde Israels, verbunden mit der Ankündigung des ersten Kommens des Messias angekündigt. Also siehe, dein König kommt zu dir. Unser Text ist also die erste Ankündigung Jesus, damals zur Zeit Zacharia, in 500 Jahre Entfernung, mittlerweile vor 2000 Jahren tatsächlich passiert. Und dann im 11. Kapitel wird die Verwerfung des Messias angedeutet. Auch die kennen wir aus der Osterzeit. Und der zweite Ausspruch, das sind die letzten drei Kapitel, 12 bis 14, die sind von großer Bedeutung für die Endzeit. Jerusalem soll zum Laststein und Taumelbecher für alle Völker werden. Und dann wird das zweite Kommen des Messias erfolgen. Israel wird ihn erkennen und zu ihm umkehren. Soweit sind wir heute noch nicht. Jerusalem als Taumelbecher, das ist schon erkennbar. Aber dass die Juden als Messias erkennen, ist zumindest bei vielen noch nicht so weit, obwohl wir wissen, dass es mehr und mehr Menschen auch unter den Juden gibt, die Jesus als den Messias anerkennen und erkennen. Im 13. Kapitel wird der Tod des Messias angekündigt, im Vers 7, und das Läuterungsgericht über Israel. Israel ist ja nach dem Tod Jesu vor 2000 Jahren wiederum zerstreut worden, sozusagen bestraft worden auch. Und darauf folgt die sichtbare Ankunft des Herrn, des Messias, auf dem Ölberg, der direkt in oder neben Jerusalem ist, zu Jerusalem gehört. Und die wiederum die Ankunft, der Israel aus seiner Drangsal erretten wird. Das Kapitel 14 beschreibt also die Situation, die noch kommen wird und die auch wir noch vor uns haben. Sozusagen ein Berg da noch weiter dahinter. Und ein gewisser Gerrit Setzer hat erkannt, wie oft oder wie Zacharia Jesus in seinen Prophezeiungen, in seinen Bildern erkannt hat. Und er hat einige Beispiele aufgelistet, die ich auch interessant gefunden habe, wie vielfältig Zacharia Jesus gesehen hat in seinen verschiedenen Bildern, die er da gesehen hat. Er hat ihn als Knecht des Herrn gesehen, im Kapitel 3, Vers 8, als Spross, 3, 8 und 6, 12, als Stein mit sieben Augen, als Priesterkönig auf dem Thron, 6, 13, als gerechter, rettender, demütiger König in unserem Predigttext auf einem Esel reitend, der, der den Frieden bringt, der große Herrscher, der Eckstein, im Kapitel 10, Vers 4, der Pflock, der Kriegsbogen, der wahre Hirte, der Durchbohrte, über den man wehklagt, im Kapitel 12, Vers 10, am Kreuz, der Genosse seines Volkes, der von ihnen geschlagen wird, der Genosse des Herrn, der zum Kampf erscheinende auf dem Ölberg, also in der Zukunft, die auch noch vor uns liegt. All diese Situationen und all diese Bilder hat Zacharia gesehen und niedergeschrieben. Jesus ist also die zentrale Person in diesem prophetischen Buch und auch natürlich in unserem Text. Jesus als Mensch, wie er auf die Erde kommt, als Mensch, wie er auf der Erde wirkt, wie er auch nicht erkannt wird, wie er unter dem Jubel in Jerusalem einreitet und trotzdem kurz danach, ein paar Tage danach, ans Kreuz genagelt wird. Und so können auch wir diese Berggipfel, die Zacharia gesehen hat, für uns sehen und erkennen und schauen, was dann das für uns eigentlich bedeutet. Aber jedenfalls, Jesus ist immer relevant. Er ist immer im Zentrum dieser Botschaft. Zacharia sieht also auch die Situation, die noch kommen wird, in der fernen Zukunft. Wenn ich mir vorstelle, wenn er damals diese Worte gesprochen hat zu den Menschen, wie viele werden ihm geglaubt haben, wie viele werden ihn für verrückt erklärt haben, aber die es gehört haben aus seinem Mund, haben es jedenfalls nicht erlebt. Trotzdem ist es eingetroffen. Das wissen wir. Das Entscheidende ist, in dem Fall, was mit Zion, mit Jerusalem passieren wird, was der Herr dort auch noch vorhat, sowohl das Gericht als auch die Verbindung zu den Seinen, zu jenen, die sich mit ihm verbunden fühlen. Er wird dort, genau dort wiederkommen. Und die entscheidende Frage, die wir uns heute stellen können, und das ist wiederum egal, ob wir das jetzt lebend oder nicht lebend erleben, es wird kommen. Und die entscheidende Frage für jeden Einzelnen von uns ist, wird der Herr mit uns sein? Werden wir seine Braut sein? Oder wird er gegen uns sein und das Gericht verkünden? Ob wir zum Herrn gehören oder zu jenen, denen er das Gericht verkündet, das liegt an uns. Das kann jeder ganz alleine für sich selber entscheiden. Das kann niemand anderer für dich tun oder für mich. Advent heißt Ankunft. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und so dürfen wir in dieser Zeit des Advents natürlich an die Ankunft denken, die Jesus, wie Jesus auf die Erde gekommen ist, als angekommen als Mensch, als Baby in Bethlehem. Später auch seine Ankunft in Jerusalem, wie es in unserem Predigtext geschildert wird. Und dann nochmals die Ankunft, die auch noch vor uns steht, wo er als derjenige kommt, der sein Volk zu sich holt und über die Menschen Gericht spricht. Egal, wenn das geschieht, ob das heute, morgen oder in 10.000 Jahren ist, ich möchte heute darauf vorbereitet sein. So haben wir jetzt einiges gehört über den Begriff Zion, über den Berg in Jerusalem, über die Menschen, über die Juden. Wir haben einiges über Jesus gehört, der die zentrale Figur in diesen Bildern auch ist. Und so dürfen wir wissen, dass er auch für uns ganz zweifelsfrei die zentrale Figur ist in unserem Leben. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, diese Dinge der Weltgeschichte werden passieren. Ob ich jetzt da im Nebel stehe und nichts erkenne, der Berg ist trotzdem da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und so wie die Töchter Zions diese drei sehr unterschiedlichen Verwendungen gehabt haben, negativ und positiv, so wie Jerusalem dafür steht, dass es immer wieder Abfall gegeben hat, Untreue, aber auch dann wieder Hinwendung zu Gott. Und auch für die Rettung der Menschen, so steht dieser Ort, dieses Symbol, auch für das Gericht, das einmal kommen wird. Und so kann ich diese Symbole auch in meinem Leben erkennen. All diese Phasen, die Jerusalem erlebt hat, hat es auch in meinem Leben gegeben, vielleicht auch in deinem. Vielleicht wendest du dich hin zu Jesus, wunderbar. Vielleicht hast du aber auch Phasen gehabt, wo du dir verlassen vorkommen bist, nicht als Braut, sondern verlassen. Oder vielleicht hast du Phasen gehabt, wo du dich überhaupt aufgelehnt hast gegen ihn. Auch diese Phasen kann es geben. Egal. Wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen, dann wird er sich wieder uns zuwenden. Er hat Jerusalem auch nicht für immer und ewig verdammt. Es wird auch in der Zukunft noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Jerusalem, das ist für mich sowieso faszinierend, ist ja eigentlich eine im Verhältnis zu vielen anderen Städten eine kleine Stadt, nicht mal 1 Million Einwohner. Es hat keinen Hafen. Es hat noch nicht einmal einen Flugplatz, es hat keinen Fluss. Es ist eigentlich, ja, so gesehen, geografisch gesehen oder wirtschaftspolitisch gesehen, eine unbedeutende Stadt. Die meisten Länder, auch Österreich, erkennen es nicht mal als Hauptstadt von Jerusalem an. Als Hauptstadt von Israel, danke, genau. Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Die Israeliten sehen es natürlich so, die Amerikaner haben es jetzt auch anerkannt, ein paar kleinere Länder, aber die EU und Österreich nicht. Und trotzdem und dennoch ist Jerusalem die Stadt, die wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber die wahrscheinlich in den Medien öfters vorkommt als jede andere Stadt. Die auch heute im Brennpunkt steht von vielen Konflikten, die auch heute die Stadt ist, wo viele mit Freude hinfahren und wo andere einen Taumelbecher sehen oder ein Problem sehen. All diese Bilder gibt es gleichzeitig auch in unserer Zeit heute. Und so dürfen wir wissen, dass dieses Jerusalem, diese an sich kleine Stadt, trotzdem eine große Rolle spielt und spielen wird, auch im Hinblick auf das Kommen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und auf dieses Kommen, auf diese Ankunft dürfen wir uns ganz besonders freuen. Und diese Ankunft sollte eigentlich auch im Mittelpunkt unseres Adventgedankens stehen. Zacharias stellt also Zion in den Mittelpunkt all seiner Schilderungen, all dessen, was er in der Zukunft sieht. Und ich habe es interessant gefunden, dass es auch im Mittelalter schon Menschen gegeben hat, dieser Heinrich Bünting zum Beispiel, der Jerusalem dargestellt hat in der Mitte von Europa, Asien und Afrika. Amerika haben es kurz vorher entdeckt, da hat er noch nicht gewusst, wie das ausschaut. Aber jedenfalls war Jerusalem für ihn in der Mitte von diesem Bild. Und wenn man die Geografie heute ansieht, dann ist Jerusalem hier in der Mitte dieser Landkarte, ziemlich genau. Okay, jetzt wissen wir natürlich, dass die Welt eigentlich ja eine Kugel ist, der Globus, stellen wir uns einen Globus vor, und eine Kugel hat zwar einen Mittelpunkt, aber da leben keine Menschen, aber auf der Fläche gibt es keinen Mittelpunkt. Das ist mir schon klar, und je nachdem, von wo du die Kugel betrachtest, so wie den Dachstein, schaut es unterschiedlich aus. Aber wenn ich die Kugel so betrachte, dass ich die meisten Länder im Blick habe, dann schaut es ungefähr so aus. Natürlich ist das jetzt hier da von 3D in 2D auseinandergezerrt worden. Aber jedenfalls liegt Jerusalem, und für mich ist das kein Zufall, sozusagen an der Schnittstelle dieser sehr unterschiedlichen Welten. Hier nochmals eine Darstellung. Wenn ich jetzt all diese Länder, wo Menschen leben, nehmen würde und so ein bisschen zusammenschiebe, also wenn ich da Amerika nehme und darüber schiebe, angeblich war das ja mal so, ich weiß es nicht, aber es passt hier sehr gut rein. Und wenn ich jetzt diese Landmasse da auch noch darüber schiebe, Australien hat auch noch da drinnen Platz, wenn ich das alles zusammenschiebe und dann den Mittelpunkt suche, bin ich wiederum in Jerusalem. Für mich kein Zufall, für mich ein Bild, ein Symbol. Und genau um diesen Mittelpunkt geht es auch in unserem Leben. Was ist in deinem Mittelpunkt? Und da meine ich nicht die Stadt oder den Berg, sondern meine ich den, der in Jerusalem angekommen ist, der in Jerusalem wieder ankommen wird. Ich meine Jesus. Tochter Zion, freue dich. Du darfst dazugehören. Alle Söhne, alle Töchter dürfen dazugehören. Wir dürfen zu seiner Braut gehören. Es liegt, wie gesagt, an uns. Wenn wir uns ihm öffnen, werden wir zu den Seinen gehören, wie es auch Zacharia genannt hat. Dann dürfen wir laut jauchzen und uns freuen. Wir wollen in dem nächsten Lied auch davon singen, von diesem Mittelpunkt. Ich finde es wunderbar, dass das Musikteam dieses Lied ausgesucht hat, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Und jeder darf für sich darüber nachdenken, was ist denn dein Mittelpunkt? Amen.